zwischen Hamburg und Haiti.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Bücher, Bilder und Brillanten. Antwerpen, die Stadt der Schätze. Eine Sendung von Rebecca Ferverich.
Diamantenviertel. Ein Wort, das in den Ohren funkelt. Diamantenviertel klingt nach Hochglanzböden und Marmorfassaden, nach rotem Teppich vor schweren Eingangstüren, nach glitzernden Klunkern in blank polierten Fenstern, perfekt ausgeleuchtet auf Samtkissen hinter Panzerglas. Genau so sieht das Diamantenviertel von Antwerpen nicht aus. Stattdessen Zweckbauten aus schmutzig-grauem Beton, 3 bis 4 schmucklose Stockwerke hoch, fleckiges Straßenpflaster, vor den Haustüren Zigarettenstummel. 3 knappe Straßen mit dem Charme einer Tiefgarage. Hier kaufen und verkaufen 1700 Antwerpener Händler den schönsten Rohstoff der Erde.
Eigenlijk de ruwe diamant. De ruwe diamant komt uit de grond en wordt eigenlijk geschipt naar Antwerpen.
Es sind hauptsächlich Rohdiamanten. Sie werden aus den Minen der Welt nach Antwerpen verschifft. 84% aller Rohdiamanten werden hier gehandelt und 50% aller geschliffenen Steine. Wir sind die Hauptstadt des Diamanthandels. Nur Antwerpen hat eine Diamantenbörse, die auf Rohdiamanten spezialisiert ist.
Die ruwe Diamantbörse, die spezialisiert ist in Ruhe, sitzt auch in Antwerpen.
Lisbeth Moreels ist Sprecherin des World Diamond Centers. Nicht für die Juweliere am Antwerpener Bahnhof, sondern für die Global Players im Diamantengeschäft. Kein einfacher Job. Öffentlichkeitsarbeit für eine Branche größter Verschwiegenheit. Transparenz schaffen, wo Diskretion unerlässlich ist, zum Schutz vor Kriminalität. Einblicke geben in einen Hochsicherheitstrakt. Wer mit Lisbeth nur sprechen will, muss am Empfang den Personalausweis hinterlegen.
Ihr kommt eigentlich nicht so mal binnen in so ein Börsgebäude. Da sitzt in der Rat an der Buitenseite auch ein Security.
Man kommt hier nicht einfach so rein. Die Gebäude werden streng bewacht. Wer Handel treiben will, muss Börsenmitglied sein. Und das kann auch nicht einfach jeder werden. Im Diamantensektor basiert alles auf Vertrauen.
Und in der Diamantsektor alles gebasiert ist auf Vertrauen.
Privatleute können hier nicht einkaufen. Nur Leute vom Fach. Viele sind schon seit Generationen im Geschäft. Viele miteinander verwandt. Jeder kennt jeden. Das Diamantenviertel ist wie ein Dorf mitten in der Stadt. Ein schwer bewachtes Dorf allerdings. Die Schranke an der Zufahrt ist aus massivem Profilstahl. Das erste Haus am Platz, ein Polizeirevier. Es wimmelt von bewaffneten Beamten. Und seit den Terroranschlägen von Paris patrouillieren Soldaten, die Maschinenpistolen wie Kinder im Arm tragen. Schließlich waren die Täter damals Islamisten aus Belgien. Über die Soldaten freuen sich vor allem die jüdischen Händler. Nach London ist Antwerpen die Stadt mit der größten jüdisch-orthodoxen Gemeinde Europas. Das Diamantenquartier ist voller Männer mit Bart und Schläfenlocken, wehendem Mantel und hohem schwarzen Hut.
Der Diamantenhandel ist aber gar nicht jüdisch. Das war einmal. Heute arbeiten hier bis zu 65% Inder. Nur noch ein Drittel ist jüdisch. Der kleine Rest kommt aus den verschiedensten anderen Kulturen.
Auch Indien hat eine jahrhundertealte Diamantentradition. Die wertvollsten Steine im Kronschatz der Queen stammen aus British India. Seit Jahren verlagern mehr und mehr indische Kaufleute ihren Firmensitz nach Antwerpen, weil sich in der Welthauptstadt der Diamanten die interessanteren Geschäfte machen lassen. Sie dominieren längst den Handel, fallen aber weniger ins Auge.
Warum denken hier viele Menschen, dass der Sektor noch stets in Jota Handel ist?
Orthodoxe Juden prägen das Straßenbild. Darum denken viele, das Viertel sei immer noch in jüdischer Hand. Vor Jahrhunderten durften Juden, anders als Christen, kein Handwerk betreiben, aber Geldgeschäfte machen. Also gründeten sie Banken und den Juwelenhandel. Heute haben Katholiken kein Problem mehr, um aus Geld noch mehr Geld zu machen. Aber damals war das ein Unding.
Um Geld zu machen mit Geld. Aber zu einer Zeit war das echt ein Issue.
Außerdem sind Diamanten im Fall von Flucht und Vertreibung eine Chance, Vermögen zu retten, mitzunehmen und sich irgendwo ein neues Leben aufzubauen.
Jüdische Männer in traditionellen Gewändern, Polizisten in schusssicheren Westen, vereinzelt gepanzerte Transporter im Schneckentempo. Das Einzige, was im Diamantenviertel unsichtbar ist, die Diamanten. Dabei müssen sie ganz in der Nähe sein. In Mengen. In Antwerpen werden Diamanten im Wert von rund 220 Millionen Dollar ein- und ausgeführt. Pro Tag. Raphael Rubin ist Diamantgroßhändler in vierter Generation. Seine Geschäftsräume liegen hinter einer der nichtssagenden Waschbetonfassaden. Das Mobiliar ist elegant, kaufmännisch gediegen. Aber nicht mal ein Bild von einem Diamanten hängt an der Wand. Raphael Rubin, mittleres Alter, groß gewachsen, kurze Locken, heller Anzug, beantwortet noch kurz die WhatsApp-Nachricht eines Kunden, den er später treffen will. Selbstverständlich nur unter vier Augen.
Es ist jetzt so, ich bin geschäftlich ganzen Tag am Kaufen und Verkaufen wie ein Trader. Das ist das Gleiche, das kann man vergleichen mit einem Trader im Café oder in. Das einzige Unterschied ist, dass wir die Ware angucken und fühlen. Okay, die Waren werden in Antwerpen auch physisch gebracht.
Die Familie hat Rubin in seiner Jugend ein Jahr zum Arbeiten nach Pforzheim geschickt. Dort hat er Deutsch gelernt. Heute braucht er nirgendwo hinzureisen. Der Diamantengroßhandel ist ein Geschäft der kurzen Wege.
Wenn wir was brauchen, wissen wir, wo wir das holen müssen. Wir rufen dann die Leute an und die kommen uns dann die Ware anzeigen, dass wir gebrauchen. Oder wir gehen selbst zu Büros, also Sie sehen in die Straße, die Leute kommen und gehen von und nach Büros.
Schmuckhersteller bestellen via Handy Steine einer bestimmten Qualität und Größe. Und Rubin besorgt die Ware bei einem oder mehreren Kollegen im Viertel. Man setzt sich zusammen, begutachtet die Diamanten, macht einen Preis aus und fertig, erzählt Rubin. Nicht weiter aufregend.
Sehr nüchtern. Ja, sehr nüchtern. Sehr down-to-earth basic business. Mit einer Lupe, einer Zange und einer Rechnungsmaschine. That's it.
Und dann gehen die kleinen Steinchen oder die dicken Klunker per Sicherheitskurier an den Kunden. Immer öfter nach China. Da zeigt die wachsende Oberschicht gern mit glitzerndem Brillantschmuck, wie weit sie es gebracht hat. Der größte Absatzmarkt sind aber nach wie vor die USA.
Früher, mein Großvater, wenn er nach Amerika gegangen ist, um zu verkaufen, war er 4 Wochen unterwegs. Eine Woche hin, 2 Wochen Arbeit und 1 Woche zurück mit der Boot. Heute kriege ich ein Telefon von der Kunde, fast egal wo in der Welt, das muss morgen da sein. Und dann muss ich sorgen, dass es morgen da ist. Und meiste von den Fällen ist das auch so.
Der Diamantenhandel ist schneller geworden und wird schärfer kontrolliert. Seit Anfang des Jahrtausends sind Herkunftszertifikate nötig, um sogenannte Blutdiamanten auszuschließen. Illegal geschürfte Steine aus afrikanischen Bürgerkriegsländern. Weil die dem Ruf der Branche schwer geschadet haben, legt Antwerpen beim Ankauf großen Wert auf saubere Herkunft. Geschäfte innerhalb des Quartiers funktionieren aber wie seit 500 Jahren ohne viel Papierkram.
Ein Wort ist ein Wort. Das ist sehr wichtig in unserem Geschäft. Das heißt, dass wenn wir ein Geschäft machen und wir stimmen ein über einen Preis, sagen wir mal Saldo. Das heißt, viel Glück, wir machen dann ein Handshake, das Geschäft ist dann besiegelt. Masal ist Masal. Und das ist sehr wichtig für die Reputation.
Masal ist hebräisch und so bindend wie ein Vertrag. Wer sein Wort nicht hält, kann sein Geschäft an den Nagel hängen. Vertrauensbruch spricht sich rasend schnell rum.
Eine geschlagene Stunde im Viertel und immer noch kein Diamant in Sicht. Aber Lisbeth Murels kann etwas anderes Schönes zeigen. Den alten Börsensaal, in dem früher die Steine verkauft wurden. An der Sicherheitsschleuse vor dem Saal muss Reisepass oder Führerschein abgegeben werden. Der Personalausweis liegt ja noch bei den Security-Leuten am Empfang. Der hohe, helle Saal ist tatsächlich ein Schmuckstück. Alle Fenster gehen nach Norden. Kaltes Nordlicht eignet sich besonders gut, um Diamanten zu beurteilen. An den Stirnwänden und unter der schwindelerregend hohen Decke üppiger Jugendstilstuck Auf dem Boden dunkles Parkett. Gehandelt wird hier nicht mehr. Der Saal ist heute eher das Wohnzimmer des Quartiers. Männer mit Bart und Hut grüßen Lisbeth freundlich. Zu Fremden halten sie lieber Abstand. Vielleicht aus Sorge um die Millionenwerte, die sie gerade in der Hosentasche mit sich herumtragen. Innerhalb der Börse sei das durchaus üblich, erzählt Lisbeth.
Dus mensen hebben briefjes waar die diamanten in zitten en soms durven ze dat.
Wir nennen die Papierumschläge mit den Diamanten Briefjes. Die fallen schon mal aus der Tasche, aber niemand würde sie an sich nehmen. Ich habe hier mal bei einem Fest meine Kreditkarte verloren. Die hatte ich anderthalb Minuten später zurück.
If it doesn't belong to you, it doesn't belong to you, it's not yours.
Eine Chance auf einen Diamanten bleibt noch. Bei Philipp Debels, Diamantenschleifer und Schneider. Seine Werkstatt finden nur Eingeweihte. Einen richtigen Eingang gibt es nicht, man klingelt am Garagentor. Dann tut sich eine schmale Tür auf. Und durch die dämmerige Garage, vorbei an einem schwarzen BMW, geht es durch ein Hintertürchen in den Betrieb. Philipps stilles Büro ist winzig. Von der niedrigen Decke wirft eine Neonlampe kaltes Licht.
Dus eigenlijk wat er hier gebeurt, is eigenlijk alles in verband met diamant.
Wir machen mit Diamanten alles, nicht nur Schleifen. Mein Vater war Diamantensäger, als einer von nur noch wenigen in Belgien.
Een van de weinigen in België nog.
An der Wand zeigt ein unterteilter Bildschirm Bilder von Überwachungskameras. Eine Reihe kleiner Kreissägen auf einer Werkbank. Männer gebeugt über Schleifscheiben. Auch das Garagentor draußen ist zu sehen. Philipp Debels, Ende 30, große braune Augen, sitzt hemdsärmlich am Schreibtisch. Abgesehen von Lisbeth ist er einer der wenigen im Viertel ohne diese leise Spur von Vorsicht im Blick. Lässig schiebt er etwas über den Tisch, das aussieht wie eine Scherbe aus einer dicken, ewig nicht geputzten Rauchglasscheibe.
So kommen Rohdiamanten zu uns, also nicht ganz. Der ist schon geschnitten, der war größer. Mit einem Laser geschnitten, darum an der Seite schwarz verbrannt. Ist ja Kohlenstoff.
Ja, das Kohlenstoff, das verbrannt.
Die dreckige Rauchglasscheibe ist ein Edelstein? Ein millionenschwerer Klunker? Sinnbild für Glanz und Glamour, für Reichtum und Luxus? Ein dreckiges Stück Kohlenstoff? So ist es. Ein Diamant. Und eine Enttäuschung. Ein kantiges Etwas, fahl wie ein gewöhnlicher Kiesel. Nur nicht so kühl und überraschend leicht. Gefördert werden Diamanten in fast allen Erdteilen. Die meisten kommen heute aus Russland und Kanada. Die schönsten aus dem Süden Afrikas. Debels hat den Stein per Computerscanner vermessen lassen. Eine teure Software berechnet, in welche Form sich das Stück Kohlenstoff am besten schleifen lässt.
Ist eigentlich das Beste von zwei Peren zu machen.
Am besten in Form von zwei Birnen, obwohl der Kunde lieber einen Rundschliff wollte. Der lässt sich einfacher fassen. Für Ringe zum Beispiel. Aus Birnen kann man nur Ohrringe und Kettenanhänger machen. Aber die Berechnung zeigt, bei Birnenschliff bleiben 4,8 Karat übrig, bei Rundschliff nur 3,3. Also macht man logischerweise eine Birnenform.
In Karat wird das Gewicht von Diamanten gemessen. Ein Karat sind 0,2 Gramm. Für den Preis ist aber nicht das Gewicht allein entscheidend, sondern die sogenannten 4C. Color, Cut, Carat und Clarity. Farbe, Schliff, Gewicht und Reinheit. Diamanten sind selten lupenrein. Sie sind gepresster Kohlenstoff aus tiefen Erdschichten. Entstanden durch einen Druck so hoch, als müsste man den Eiffelturm auf einer Fingerkuppe tragen.
Das Ziel ist immer, so rein wie möglich und so groß wie möglich. Ein großer Stein mit Unreinheiten wird wertvoller, wenn man ihn in kleinere, lupenreine teilt.
In Spitzenzeiten gab es rund 50.000 Diamantschleifer in Antwerpen. Heute sind es höchstens 800. Die asiatische Konkurrenz ist billiger. Von dort kommt heute die Massenware. Antwerpener Schleifer kümmern sich mit ihrer teuren Computertechnik um knifflige Steine. In Debels Werkstatt sitzen drei Männer an Schleifscheiben, die sich wie silberne Pizzateller drehen. Was genau sie machen, sehen nur sie selbst, durch ihre dicken Lupen.
Die Rohdiamanten sind fest eingeklemmt. Erstmal wie zwischen zwei Löffelchen. Die sind so rund, wie der Stein werden soll. Alles Überstehende wird weggeschliffen. Und dann hat man einen schönen, runden Stein.
Erst die Grundform, dann die groben Facetten, dann der Feinschliff. Präzisionshandwerk. Je nach Steingröße kann das Wochen dauern.
Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gore. Talk to me, Harry Winston.
Und dann, in seinem kleinen Büro, zieht Philipp Debels ein Briefke hervor. Feierlich faltet er es auseinander und hinaus gleitet, funkelnd und hell,
Diamonds are a girl's best friend.
Ein fertig geschliffener und polierter Brillant. Kaum größer und schwerer als ein Kirschkern. So schön, dass einem die Luft wegbleibt. Wie ein funkensprühender Stern vom Himmel in die Hand gefallen. 3 Karat. Der Wert? Jetzt schleicht sich doch die ortsübliche Vorsicht in Philipps Blick. Er zögert, nennt einen wirklich stolzen Preis und bereut es sofort.
Diamonds are a girl's best friend. Die Preise wurden recht drauf ausgeliefert, ne? Die ist mir also im vollen Besuch.
Den Preis nicht veröffentlichen, bittet er. Hohe Zahlen könnten Diebsgesindel hellhörig machen. Keine Zahlen, keine Schaufenster, kein Prunk. So läuft seit einem halben Jahrtausend in Antwerpen das Diamantengeschäft.
Abgesehen vom tristen Diamantenviertel ist Antwerpen hübsch. Zweitgrößte Stadt Belgiens. Zweitgrößte Hafenstadt Europas. Antwerpen ist lebendig, ohne hektisch zu sein. Der meiste Autoverkehr ist an den Rand verbannt. Dafür rumpeln Straßenbahnen durch die kurvige Innenstadt. Die Stadtherren hatten offensichtlich nie Probleme damit, neue Häuser direkt neben historische zu bauen. Ergebnis ist ein Stilmix durch alle Epochen. Stadtpalais aus napoleonischer Zeit, daneben Beton und Glas. Dann eine Reihe jahrhundertealter Backsteingiebelhäuser. Nichts passt zusammen, aber sieht gut zusammen aus. Diamanten sind in Antwerpen nicht die einzigen Schätze.
Als sich die ersten Diamantenhändler ansiedelten, war Antwerpen die größte Stadt nördlich der Alpen. Ein Hotspot der Spätrenaissance. Hier war der Hafen, der Handel, das Geld. Dabei waren die Zeiten unruhig. Streng protestantische Calvinisten rissen im Bildersturm Kunstwerke von den Kirchenwänden. Darauf schickte der spanische König seine Truppen, machte Antwerpen wieder katholisch und jagte tausende Protestanten aus der Stadt. Dennoch blühte Antwerpen weiter. Und in dieser Metropole schuf ein Mann im 17. Jahrhundert Schätze, die nicht zu bezahlen wären mit einem Briefke. Peter Paul Rubens. In einem beachtlichen Anwesen in Citylage, gleich hinter der Shoppingmeile, steht sein Haus, das Rubenshaus. Und dort arbeitet die Kunsthistorikerin Katrin van Bragt. Ganz besonders stolz ist sie auf ein Bild.
Hier haben wir sein Selbstporträt in seinem Esszimmer, das Topstück des Hauses. Es gibt auf der ganzen Welt nur 4 Rubens-Selbstporträts.
Katrin van Bragt geht ganz nah ran an das Gemälde und lächelt es fast zärtlich an.
Ich finde das Porträt so sympathisch. Auf den anderen Porträts blickt er viel strenger. Dieses hier hing in seinem Atelier. Und seine Schüler malten es ab, um zu üben. Vielleicht darum der gütige Blick.
Lebensecht sieht er aus. Mit dunklem Hut, gepflegtem rotblonden Bart, vollen Lippen, schmaler Nase, wachen Augen, rosiger Haut. Als Rubens sich malte, war er 53 Jahre alt. Auf dem Bild wirkt er jünger.
Das ist doch bis heute nichts Ungewöhnliches. Jetzt gibt es dafür Photoshop. Wie heute auf einem Selfie zeigt er sich, wie er gesehen werden will. Sein Idealbild von sich, ein utopisches Selbstbild.
Rubens war schon zu Lebzeiten ein Star. Er arbeitete für Kaufleute, für die Kirche, für Kaiser und Könige. Bibelszenen, Schlachtgetümmel, dralle Frauen. 1500 Werke. Nicht alle hat er selbst oder allein gemalt. Er hatte begabte Angestellte. Von eigener Hand ist aber auf jeden Fall ein sehr anrührendes kleines Bild im Schlafzimmer des Rubenshauses.
Es ist ein Porträt von Rubens ältester Tochter Clara Serena, die sehr jung an der Pest gestorben ist. Sie war sein Augapfel. Rubens hat sie seltsam farblos und grau gemalt, vermutlich nach ihrem Tod, um zu zeigen, sie ist nicht mehr, nur noch in meiner Erinnerung.
Sie ist nicht mehr, aber in meiner Erinnerung ist sie noch wel.
Antwerpen hängt regelrecht voll mit Kunstschätzen. Nicht nur die Museen, auch die Kirchen. Nach dem Bildersturm brauchte die katholische Kirche dringend neue Gemälde, Heiligenfiguren und Reliefs. Und die sollten schöner und kostbarer sein als je zuvor. Große, bunte, ausschweifende Kunst sollte die Gläubigen vom nüchternen Protestantismus zurücklocken. So entstand das Barock. Und Rubens war sein Meister.
In der Liebfrauenkathedrale hängen seine beiden bedeutendsten Altarbilder, Kreuzaufrichtung und Kreuzabnahme. Die muss man sich unbedingt ansehen, wenn man in Antwerpen ist. Sie zeigen sein überragendes Talent für diese Art religiöser Kunst.
Die Kreuzaufrichtung ist ein riesiges Triptychon mit viel Action. Es sieht aus wie eine eingefrorene Filmsequenz. Als brauchte man nur auf Play zu drücken und die muskelbepackten Sklaven würden das Kreuz stöhnend in die Senkrechte drücken, die Frauen auf der linken Seite entsetzt aufschreien, der Offizier rechts würde sie anbrüllen, der Hund in der Ecke hochspringen und kläffen. Ton Lievens ist in der Liebfrauenkathedrale das wandelnde Kunst- und Kirchenlexikon.
Ein barocker Schilder, der probiert die Menschen, die nach seinem Werk kijken, deel te laten.
Ein Barockmaler will dem Betrachter das Gefühl geben, Teil des Geschehens auf dem Bild zu sein. Er soll miterleben, was da gerade passiert und mit den Figuren fühlen. Dafür benutzt der Maler ein paar Tricks.
Und davor gebruikt der Schilder ein paar Tricks.
Dass eine der bestürzten Frauen dem Betrachter direkt in die Augen blickt, ist so ein Trick. Dass alle perspektivischen Linien letztlich zum Kreuz führen, ein anderer. Auf dem Bild mit der Kreuzabnahme dagegen gleiten alle Linien träge schräg abwärts. Bezahlt wurden Rubens teure Bilder auch damals schon von Sponsoren.
Achter sein Rück.
Auf dem Bild sehen wir hinter einem Heiligen einen Mann mit Bärtchen. Das ist der Mann, der dieses Bild in Auftrag gegeben hat. Ein Freund von Rubens, der kam dann mit aufs Bild.
Als Barock-Promi hatte Rubens viele Freunde in der Antwerpener High Society. Einen der reichsten Söhne der Stadt kannte er allerdings schon aus der Schule.
Balthasar Moretus war der Kleinsohn von Christopher Plantin und die war von derselben Leeftijd als Rubens.
Balthasar Moretus war der Enkel von Christoph Plantin. Er war so alt wie Rubens und hat ihn gebeten, dieses Bild für das Grab seiner Eltern zu malen, die hier in der Liebfrauenkathedrale begraben sind. Jan Moretus und Martina Plantin.
Dus Jan Moretus en daar Martina Plantina zaten hun Plantin allemaal op.
Plantin und Moretus. Diese Namen kennt in Antwerpen bis heute jedes Kind. Die beiden haben der Stadt einen einmaligen Kulturschatz hinterlassen. Ihre Druckerei, den ersten industriellen Druckereibetrieb der Welt. 22 Druckerpressen, 80 Angestellte, gegründet nur 100 Jahre nach Gutenberg. Und diese Informationsverbreitungsfabrik am Rande der Altstadt ist noch vollständig vorhanden. Maschinen, hunderttausende Bleilettern, tausende ledergebundene Bücher. Wenn es sein müsste, sagt Bibliothekswissenschaftler Dirk Imhoff, könnte der Laden sofort wieder aufmachen.
Die zwei ältesten Pressen sind aus dem Jahr 1600. Die haben Macken, aber die anderen funktionieren noch. Wir machen das aber ganz, ganz selten. Nur wenn der König uns besucht, zum Beispiel.
Christoph Plantin war im 16. Jahrhundert aus Frankreich in das brausende Antwerpen gekommen. ein früher Intellektueller mit einem Näschen fürs Geschäft. Den Grundstock für seinen Betrieb legten möglicherweise geliehene Diamanten. Das behauptet ein Geschichtsschreiber, der Plantin allerdings nicht leiden konnte, so Imhoff.
Das ist der reiche Pariser Handelaar, die ein Handel kostbare Diamanten.
Plantin drückte damals für einen religiösen Abweichler. Dem wollte ein reicher Unterstützer, via Plantin, Diamanten zukommen lassen. Angeblich hat sich Plantin ein paar davon genommen und dem Freund später gebeichtet: Ich brauche die nur kurz, du bekommst sie zurück. Ob das stimmt? Aber es ist eine nette Geschichte.
Der Streit zwischen den Konfessionen war ein fruchtbarer Nährboden für Drucker und Verleger. Katholiken und Protestanten verfassten pausenlos neue Streitschriften. Plantin gab sie heraus. Bald beschäftigte er Kupferstecher für Illustrationen. Von da an übergoss ihn auch die frühe Wissenschaft mit Aufträgen.
Und da ihr jetzt die Übergänge aus dem Mittelalter habt, mit all die Entdeckungen, gut von Plantkunde.
Das war ja die Zeit nach dem Mittelalter. Die vielen Entdeckungen. Amerika, der neue Kontinent voller neuer Pflanzen. Und medizinische Entdeckungen. Die Ärzte begannen damit, Körper aufzuschneiden und verfassten dann völlig neue Lehrbücher. Auch die wurden hier publiziert.
Viele andere Dinge, die ich allein nicht gesehen habe, und die Sonnenwerke werden hier auch publiziert.
Nach Plantins Tod übernahm sein Schwiegersohn Jan Moretus die Firma. Der Enkel Balthasar konnte später Kontore und Wohnräume mit Ledertapeten behängen. So gut ging sein Geschäft mit üppig bebilderten Atlanten und Barockbibeln für die Fürstenhäuser der Welt.
Die teuersten waren dann mehrfarbig. Die Titelseite hier hat Rubens gestaltet, Petrus und Paulus. Rubens hat sie gezeichnet und der Graveur hat die Rubens-Vorlage in Kupfer gestochen. Die Vorlage haben wir leider nicht, die ist in der Morgan Library in New York.
Heute ächzen die jahrhundertealten Holzböden unter den Füßen wie Schiffsplanken im Sturm. Alle Fensterläden sind geschlossen. Nur kleine Bogenlämpchen brennen über vergilbten Buchseiten. Alte Bücher vertragen nur wenig Licht. Die patinabraune Dunkelheit fühlt sich gleichzeitig behaglich und geheimnisvoll an.
Eine solche Sammlung gibt es nirgendwo. Die wertvollen Bücher, das Material zum Drucken. Aber auch die Manuskripte liegen noch in den Archivschränken, sowie die komplette Buchhaltung, Preislisten, Lohnlisten. Das ist so eine unglaublich reiche Sammlung, dass man von einem echten Schatz sprechen kann.
Antwerpen hat auch viele kleine Schätze. An jeder Ecke feine Schokolaterien zum Beispiel. In einer kann man Schokolade sogar schnupfen. Urige Kneipen mit mindestens 10 Sorten Bier vom Fass. Eine ist von oben bis unten vollgestopft mit Heiligen- und Krippenfiguren. Typisch belgische Schätze. Aber Antwerpens größter Stolz sind Buchdruck, Rubens und die Diamanten.
Diamonds are forever.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Bücher, Bilder und Brillanten. Antwerpen, die Stadt der Schätze. Eine Sendung von Rebecca Ferverich. Es sprachen Julia Nachtmann, Detlef Tams, Michael Hark, Regina Medler, Svenja Pages und Tobias Persil. Technik Doris Umland. Regie Jürgen Kopp. Redaktion Wolfgang Heinemann.
Little finger, unlike men, the diamond.